die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Sind Algorithmen fair? Müssen sie fair sein und überhaupt, wer sagt, was fair ist? Mein Name ist Reto Vogt und über das rede ich heute mit der Cornelia Diethelm, der Schweizer Expertin für digitale Ethik. Herzlich willkommen, Cornelia.
Herzlichen Dank für die Einladung, Reto.
Beim Stichwort digitale Ethik kommt mir sofort künstliche Intelligenz in Sinn. Macht dir persönlich die KI eher Angst oder Hoffnung?
Mir macht sie in dem Sinn keine Hoffnung, weil ich denke, es ist so eine Weiterentwicklung. Es wird sehr viel Gutes mit dem gemacht werden können. Ich habe in dem Sinn vielleicht ein bisschen Angst, dass sie falsch eingesetzt wird oder dass man sie vielleicht einsetzt, ohne genügend kompetent zu sein, was die Technologie eben auch für Grenzen hat. Ja, ich glaube, ob es richtig eingesetzt wird, das ist das, was mich im Moment am meisten bekümmert. Und ich denke, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, dass man das nicht überall einsetzen kann und dass es doch seine Limiten hat. Und es könnte Menschen zu Schaden kommen, wenn man da nicht sorgfältig die Möglichkeiten, die die Technologie durchaus hat, nutzt.
Also für die breite Bevölkerung ist meiner Meinung nach die KI erstmals durch ChatGPT so richtig greifbar geworden. Erstens, stimmst du dem zu? Und zweitens, wie hat ChatGPT aus deiner Sicht die KI oder deine Sicht auf KI verändert, besser gesagt?
Ja, ich würde es wie du auch sehen. Ich glaube, was spannend ist, und da schließe ich mich selber ein, dass man eigentlich eine KI direkt kann ausprobieren kann, dass man direkt kann Erfahrungen sammeln kann. Das macht es natürlich sehr interessant. Man hat ja darum auch gesehen, dass eigentlich das Medienecho ist explodiert und die einzelnen Screenshots, die man gesehen hat, das hat mich sehr interessant gedacht. Überrascht hat mich sicher eben auch mal zu sehen, wie vielseitig die Anwendungen sind. Also man hat immer Beispiele von einzelnen Anwendungen, dass es etwas ganz Spezifisches machen kann. Vielleicht sagen, wer soll einen Kredit bekommen oder könnte das vielleicht ein Hautkrebs sein. Also immer sehr spezifisch und da ist es doch so, dass es einen Code kann schreiben, ein Gedicht machen, eine Zusammenfassung, eine Traktantenliste. Das hat mich sehr eindrücklich gedacht oder dunkt es mich jetzt noch. Was man sicher auch sieht, wenn man ein bisschen länger die Beispiele ausprobiert, dass halt die typischen Probleme von künstlicher Intelligenz mitkommen. So eine Durchschnittlichkeit, Nivellierung, so ein bisschen, wieder das Diskriminierungspotenzial, alles, was ein bisschen von dem Standard abweicht, wie KI halt trainiert wird. Aber von dem her ist es, denke ich mir, auch wirklich wertvoll, um sich selber eine Meinung bilden können, durch das, dass eben ChatGPT jetzt da ist.
Hat es dir auf dein Schaffen und Wirken schon Einfluss gehabt? Hast du ChatGPT können nutzen in deinem persönlichen Alltag?
Ja, du, bis jetzt hat es ehrlich gesagt meinen Alltag noch nicht geprägt. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass im Moment man halt mit der Technologie beschäftigt ist und man lässt sich das nicht gerade vermeisen, indem man sagt, du, hat jetzt hier irgendwie ethisch böse Höcke. Und man denkt über die Ethik leider immer als Negative. Dabei geht es ja darum, passt das zu unseren Wertvorstellungen, macht das unser Leben wirklich besser. Also in dem Sinne, es ist nicht nur negativ, aber ich glaube, im Moment ist wirklich so ein bisschen die fast wie auch ein bisschen Goldgräberstimmung, oder? Man will es ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
Ich habe mir auch schon helfen von ChatGPT mit dem Texten und ich habe das Ergebnis relativ beliebig gefunden und noch nicht wirklich wahnsinnig kreativ. Also ich mache mit so einer Person noch keine Angst um meine Position. Aber was es nützt tatsächlich ist, ich habe es zum Teil als Korrekturprogramm eingesetzt und Texte gegenlesen und auf Schreibfehler und auf stilistische, holprige Formulierungen. Und das hat relativ gut funktioniert schon.
Mhm. Ja, ich würde dem zustimmen. Ich glaube auch, man muss wie mit dem Schaffen, es zeigt, dass es ein Werkzeug ist. Man kann es nutzen, um etwas zu verbessern oder um vielleicht mal so eine erste Idee zu sammeln. Oder wenn man die Frage anders formuliert, vielleicht ein verbessertes Ergebnis zu bekommen. Aber mit der Zeit merkt man schon auch eben die Nivellierung, so das 0815. Also man sagt ein bisschen etwas in schönen Worten, aber inhaltlich ist es eigentlich doch relativ bescheiden. Und von dem her glaube ich auch, dass man sie im Moment, die wird natürlich immer besser, aber im Moment erkennt man sie zum Teil auch. Also ich glaube, es hat schon so einen gewissen ChatGPT-Charme, wo gewisse Texte dann haben.
Wenn wir über Verantwortung reden, wer trägt die Verantwortung? Die Anbieter von KI oder die Unternehmen, die sie einsetzen? Wer ist Ihrer Meinung nach in charge, was die Verantwortung angeht?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Spontan würde ich sagen, die Verantwortung hat sicher auch damit zu tun, was kann man wissen oder was muss man wissen. Und wenn man natürlich so ein System entwickelt, weiss man mehr als vielleicht der, der es nutzt. Und von dem her zielen die Regulierungen natürlich darauf ab, dass man wirklich wie sagt, der diese Produkte entwickelt, trägt sicher sehr eine grosse Verantwortung. Es entlastet den anderen nicht, weil ein Tool kann auch missbraucht werden, in einem falschen Kontext eingesetzt werden. Umso wichtiger ist eigentlich auch die, die es nutzen, die es einkaufen, dass sie kompetent sind, um in dem Sinne nicht einfach auf Schabernack reinzufallen, sondern wirklich sagen, kann ich mit dem Tool mein Problem lösen? Und ist es auch ein seriöser Anbieter? Kann der mir erklären, wie das funktioniert? Hat es genug Testings gegeben, dass nicht unerwünschte Nebeneffekte rauskommen?
Wenn wir mal ein konkretes Beispiel machen und annehmen, dass ein KI bei Gericht oder in der Medizin eingesetzt wird und entscheidet oder empfiehlt, einen Häftling frühzeitig freizulassen oder ein bestimmtes Medikament zu verabreichen und dann wird der Häftling rückfällig und das Medikament führt zum Tod des Patienten. Wer ist die Schuld? Kann eine KI die Schuld sein?
Gibt es natürlich eine rechtliche und eine ethische Ebene, die müssen nicht immer identisch sein. Da, glaube ich, sind sie im Moment identisch und vielleicht auch in Zukunft. Rechtlich ist ja zum Teil auch nicht geklärt. Ja, da ist man auch dran, hat die EU auch kürzlich einmal noch so eine Richtlinie rausgegeben. Aber grundsätzlich geht man auch im Recht davon aus, dass eine Technologie nicht ein selbsthandelndes Subjekt ist. Also ein KI ist ein Werkzeug und wird von einem Menschen für einen speziellen Zweck entwickelt und für ein spezielles Ziel zu erreichen eingesetzt. Von dem her bleibt der Mensch und in der Ethik auch. Die geht man auch davon aus, der Mensch ist der, der seine Folgen abschätzen kann, wo auch etwas erschafft und wo in dem Sinn künstliche Intelligenz eben auch entwickelt, nutzt. Also selbst wenn uns die Technologie bei einer Anwendung ja, sehr zum Teil auch wirklich beeindruckt, ist es doch so, dass ein KI nicht am Morgen aufsteht und sagt, was könnte ich heute machen? Sondern es geht jemand an den Computer und überlegt sich, also gut, ich nutze jetzt das Tool, um diesen Text zu verbessern. Oder ich nutze das Tool, um vielleicht zu schauen, ist das ein Hautkrebs? Also es ist wirklich ein Mensch. Der Mensch kann Verantwortung übernehmen, ein Werkzeug nicht.
Bleibt das so? Das ist keine der grossen Fragen, oder? Ob eine KI nicht jemals eben doch autonom könnte werden oder doch nicht?
Ja, also das eine ist natürlich, was kann sie alles leisten? Das ist die eine Frage. Aber die zweite ist doch immer noch eine gesellschaftliche Frage. Welche Rechte wollen wir einer Technologie, einer einzelnen Technologie geben? Das können wir an und für sich bestimmen. So wie man das auch bei Tieren, bei Robotern selber entscheidet, wie wir das sehen.
Bei der Schuldfrage gibt es jetzt noch eine dritte Partei, und zwar an uns, an jedem Einzelnen und jeder Einzelne, der es nutzt, liegt so an uns, kritisch zu bleiben und versuchen zu erkennen, ob der Output, in Anführungszeichen, von einer KI stammt oder nicht, also dass Nutzerinnen und Nutzer auch einen Teil von der Verantwortung tragen.
Finde ich ganz wichtig und brauchen wir eigentlich auch, um sie können gut nutzen. Wir gehen ja nicht davon aus, dass wir die Technologie verbieten müssen, dass sie nur Böses kann. Es ist, wie du sagst, wir müssen eigentlich verstehen, wie funktioniert es. Und dann wissen wir auch, wo können wir es gut einsetzen und wo sollten wir vielleicht lieber die Finger davon lassen. Und das wird immer wichtiger und das ist ChatGPT sicher auch eine Chance, dass man das auch in die Schulen integriert, dass man selber Erfahrungen damit macht, dass man nicht einfach sagt, man verbietet es. Das wäre vielleicht der einfachste Weg, aber ich glaube, da würde man niemandem dienen. Es kann sogar auch so ein bisschen zu einem Digital Divide führen. Also die besser Ausgebildeten haben die Tools, nutzen sie und die anderen wissen gar nicht, dass es das gibt. Also ich glaube unbedingt, wir müssen das integrieren, wir müssen fit werden, wie wir es nutzen können. Und durch das steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man es eben dort nutzt, wo es wirklich einen Mehrwert bieten kann.
Also lernen, das Tool verstehen, kritisch bleiben und auch den Umgang damit lernen, vielleicht im Lehrplan 25, wenn es so langsam vorwärts geht in der Schweiz, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, die Leute sind ja sehr interessiert, auch die Kinder sind sehr interessiert. Also wenn sie es nicht lernen unter fachkundiger Anleitung, dann lernen sie es einfach selber. Also ich glaube, da führt nichts dran vorbei. Und ja, ich denke, da ist jetzt wirklich ein Verbot falsch. Man tut dann auch viel zu viel reininterpretieren. Sobald man selber mit dem schafft, sieht man wirklich auch die Limite. Also das sieht man relativ schnell und auch das ist eine wichtige Erfahrung.
Jetzt muss man bei KI-Tools eigentlich von zwei Arten unterscheiden. Einerseits gibt es die empfehlungsbasierten KI-Tools und andererseits gibt es die KI-Tools, die vollautomatisiert selber entscheiden. Also die Frage ist, ob eine KI etwas vorschlägt oder selbst entscheidend. Findest du das auch einen wichtigen Unterschied?
Ja, theoretisch ist es ein Unterschied. Man merkt natürlich, wenn ein System selber entscheidet, dann ist der Mensch ganz aussen vor. Aber interessanterweise reden wir immer so ein bisschen von Human in the Loop. Der Mensch tut das, tut nicht die Maschine. Und ich glaube, wenn man es genau durchdenkt, muss man sagen, die Systeme kosten sehr viel. Und die setzt man eigentlich dann ein, wenn man sagt, man kann etwas effizienter, man kann etwas besser machen. Manchmal haben wir vielleicht auch die Fachkräfte nicht. Und das macht durchaus Sinn, einen Prozess zu automatisieren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen gut gemeint, aber es ist nicht realistisch. Warum soll ein Mensch das können überblicken? Also warum soll der in so komplexen Situationen können ins System eingreifen? Neben dem, als wenn du so kompetent bist, warum sollst du so einen langweiligen Job haben, um irgendwie den Maschinen immer zuzuschauen, ob sie es richtig macht? Es tönt gut, es ist einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig. Und darum würde ich unbedingt sagen, der grösste Hebel ist, dass man schaut, ist es genug gut ausgereift, funktioniert es für den Zweck, so dass man es auch wirklich quasi kann, ja, mehr oder weniger automatisiert losspringen. Also lieber kleinere Sachen voll automatisieren, als sensible Sachen so teilautomatisieren, weil ich bin ganz sicher, das schafft Fakten. Die Leute haben weder Zeit noch die Expertise, um dem System Nein zu sagen. Es ist auch sicher ein Verantwortung delegieren. Also wenn ich Mitarbeiterin bin, was zähle ich für ein Interesse an, immer zu sagen, wir haben zwar ein teures Tool und die Chefinnen haben das wollen, aber es funktioniert nicht gut. Also das wirst du dich nicht getrauen. Wenn das System einen Fehler macht, wird man nicht dir die Schuld zuweisen. Und von dem her finde ich, der Einsatz, wo setzen wir, ist extrem wichtig. Und da bin ich vielleicht noch so bei dem Stichwort Solutionismus. Das ist so etwas, was mich ein bisschen umtreibt. Es gibt immer noch sehr viele, die das Gefühl haben, Technologien seien neutral. Und das ist eine Überschätzung von dem, was passiert. Mhm. Und man unterschätzt auch, dass man nicht das ganze Leben und alle Menschen kann vermessen kann. Und darum finde ich eigentlich es wichtig, dass man nicht einfach darüber redet, wie mache ich einen KI möglichst quasi trustworthy, verantwortungsvoll, sondern immer zuerst, wo setze ich die Technologie ein? Weil es gibt ganz viele andere Sachen, wo man vielleicht das gleiche Ziel erreicht, mit statistischen, einfachen Varianten. Das dünkt mich extrem wichtig. Plus, das ist vielleicht auch noch unterschätzt, man muss auch immer überlegen, macht das zum Beispiel den Arbeitsplatz besser? Oder verarmen die Arbeitsplätze? Also es ist wirklich ein Zusammenspiel eigentlich von diesen Werkzeugen und vom Mensch. Und im Moment habe ich fast wirklich das Gefühl, man konzentriert sich extrem auf diese Werkzeuge und die Menschen müssen sich dann ein bisschen drumherum gruppieren. Und das ist einfach ein Sackgass.
Also wenn du sagst, eine KI ist nicht neutral oder das Tool ist nicht neutral, dann ist es ja parteiisch im Umkehrschluss, oder?
Es ist in dem Sinn parteiisch, weil es sehr anspruchsvoll ist, dass das genauso die Realität wiedergeht, wie sie ist. Die ist nämlich extrem vielfältig. Und wenn ein KI natürlich sehr viel Daten braucht und die Daten in dieser Vielfalt gar nicht vorliegt und ein KI natürlich immer super optimiert, also quasi eben so die Nivellierung, oder so Glockenkurvenmässig, also was kommt halt am meisten vor und dann ist das Ergebnis, dann führt das wirklich zu einer Verarmung, dann ist das ein Rückschritt. Also statt dass man eigentlich immer eine vielfältigere Gesellschaft wird und auch eine tolerantere, fängt es dann wirklich ein bisschen an, dass man wieder so zum Kolonialismus dazu also zurückgeht. Und das ist im Moment gerade bei KI auch ein Thema, dass eigentlich nicht nur Amerika dominiert, sondern der Norden prägt dieses System. Und tut in dem Sinn natürlich auch südliche Länder, andere Länder, ihre Kultur überhaupt nicht mit berücksichtigen.
Und das würde ja heissen, dass KI eigentlich auch Menschen diskriminiert, eben aufgrund von einer fehlenden Datenbasis. Ich kann mich an ein System erinnern, das Amazon eingesetzt hat in einem Rekrutierungsprozess. Und da ist klar herausgekommen, dass zum Beispiel Frauen massiv benachteiligt wurden, wo KI die Dossiers aussortiert hat quasi.
Genau, das ist das Positive, wo man so Beispiel nachgewöhnen kann, ist, dass sie uns eigentlich einen Spiegel vorhaben, dass wir wahrscheinlich Diskriminierung, Sexismus erkennen, wo wir vorher vielleicht ein bisschen blind gewesen wären. Aber es ist eben, wie du sagst, wenn man den Dating wirklich einsetzt und so quasi Entscheid getroffen werden, dann haben wir eigentlich nicht eine bessere Situation, sondern eine schlechtere Situation. Man sagt ja zum Teil auch, ja, aber der Mensch macht ja Fehler, eben gerade zum Beispiel beim HR. Aber ich finde es ein bisschen eine Verharmlosung, wenn man das Gefühl hat, eine schlechte Maschine können wir einsetzen, weil der Mensch macht auch Fehler. Also schlussendlich, wenn wir ja Maschinen oder Werkzeuge dort einsetzen, wo sie unser Leben besser machen, wenn sie keine Verbesserung bringen, dann können wir sie gerade lassen, oder? Diskriminierung ist außerdem natürlich skalierbar dort. Also wenn man ein internationales Tool hat, dann werden viel mehr Menschen diskriminiert oder falsch behandelt, als wenn das ich bin, mein Radius, was ich kann Schlimmes machen, ist natürlich begrenzt. Also von dem her, das Gefühl hat, ich sage neutral, oder die sagen besser als der Mensch, weil wir sind zu fehlerhaft. Das finde ich ganz eine gefährliche Diskussion. Und das führt eben genau dazu, dass man nachher immer von den Maschinen ausgeht. Man muss doch vom Mensch ausgehen. Was wollen wir? Und wo können uns die Werkzeuge helfen, unsere Ziele zu erfüllen? Aber dass die Qualität von uns immer im Mittelpunkt steht.
Ich sehe auch weitere Vorteile von der Maschine. Und zwar kann man eine Maschine oder einen Algorithmus in dem Fall testen und nachher auch anpassen, dass er immer wie besser und immer wie gerechter wird.
Ja, könnte man wahrscheinlich. Gerechtigkeit ist natürlich dann gerade ein bisschen, etwas sehr Schwieriges. Das hängt sehr vom Kontext ab, was man als gerecht anschaut. Also nicht diskriminieren ist vielleicht einfacher bei einer KI umzusetzen als fair zu sein. Aber ja, das zeigt natürlich auch, dass so eine KI, weil sie halt ein lernendes System ist, wenn man gewisse Methoden wie Deep Learning anwendet, dass man das immer muss betreuen. Also das ist nicht ein Tool, das einfach gebaut ist, sondern das wird sehr viele Leute brauchen, die diese Tools überprüfen und die immer auch wieder Anpassungen machen.
Was ist der Unterschied zwischen Fairness und Nicht-Diskriminierung?
Ja, in der letzten Zeit wird das wirklich zusammen erwähnt, aber Fairness kann ja zum Beispiel auch bedeuten in einem sonstigen Alltag, dass du halt den Kontext berücksichtigen tust, was ist für die Person richtig. Nehmen wir jetzt mal ein Arbeitslosenamt, oder? Wenn du dort ein KI hast, dann werden die einfach sortiert aufgrund von Stichwort. Man sagt dann einfach mit dieser Ausbildung, mit dem Alter, dann hat sie wahrscheinlich keine Jobchance oder da sind sie gross. Das heisst, es ist so sehr holzschnittsartig. Fairness kann aber bedeuten, dass ein Mensch wirklich probiert, deine spezifische Situation zu verstehen, so dass möglichst du eine individualisierte, eine auf dich zugeschnittene Lösung bekommst, die dir die besten Möglichkeiten verschafft. Oder an anderen Orten kann man auch sagen, wir haben zu wenig gewisse Personen, die vielleicht zu einer Minderheit gehört, sind unterrepräsentiert. Und dann könnte man das als fair empfinden, dass man sagt, die tun wir jetzt über eine gewisse Zeit bewusst fördern. Zum Beispiel, dass die Personengruppen Stipendien überkommen oder dass man gewisse, ja, Quoten hätte für die Personengruppen. Also, das sind alles so Sachen, die natürlich ein KI nichts damit anfangen kann, oder? Die ist ja immer auf die Massen und aufs Grossen ausgerichtet. Und bei Fairness haben wir es zum Teil wirklich eben mit Minderheiten zu tun, mit Kontext auch, Kontextsensibilität.
Wie tut man die Fairness in Bezug auf Algorithmen definieren? Nehmen wir jetzt zusammenstellen 100 Leute auf dem politischen Spektrum von ganz links bis ganz rechts auf eine Reihe. Da können wir nicht von überall die gleichen Antworten, was Fairness ist, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich bin da nicht Spezialistin, aber es ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt nämlich dann verschiedene Möglichkeiten von Fairness. Das heisst, wenn du in einer KI willst Fairness beibringen, dann musst du zuerst eben genau definieren, was ist Fairness und da gibt es verschiedene Konzepte. Und nur schon der Entscheid ist natürlich nachher sehr schwierig zu treffen.
Und wer trifft denn so einen Entscheid?
Der trifft dann zum Beispiel den Anbieter. Also ein Anbieter, der entscheidet, wer soll einen Kredit bekommen oder nicht, wenn ich so eine KI setze, der muss nachher für sich entscheiden, welches Konzept von Fairness kann ich mathematisch oder kann ich technisch umsetzen. Und da kann ich wirklich ein Buch empfehlen von der Katharina Zweig. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das ist wirklich ein irrsinniges Buch, sehr kurzweilig, witzig geschrieben. Und es hilft einem wirklich zu verstehen, dass es sehr viele Entscheide gibt, die so ein Anbieter oder wo Data Scientisten treffen müssen. Ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und es hilft einem eben auch, nachher zu sehen, dass man solche Sachen eben muss wissen. Nur wenn man weiss, nach welchem Fairness-Konzept hast du das Tool vielleicht gebaut, weisst du eben auch, warum es in anderen Situationen nicht richtig funktioniert.
Ich habe gerade im Bereich Kreditvergabe ein fiktives Beispiel gesehen. Und zwar ist nachher KI so trainiert worden, dass sie die Rückzahlungsquote hinterlegt war. Und bei der Rückzahlungsquote von dem Kredit von unter 80% sind Kreditbegehren abgelehnt worden und über 80% sind sie angenommen worden. Ist das so ein Beispiel, wie eine KI kann trainiert und eingesetzt werden vom Anbieter?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Beispiel. Das Problem ist eben genau bei so einem System, dass sie nachher den Kontext nicht anschauen. Oder? Es kann sein, dass du 10 Jahre ist die Rückzahlung nie ein Problem gewesen und jetzt baust du vielleicht ein Haus oder du hast irgendwie sonst etwas, wo deine Finanzen strapazieren und dann ist das einfach eine Situation und ein Kundenberater, die wüsste das, die kennt dich, die kann auf das Rücksicht nehmen, ein KI nicht, oder? Die behandelt dich genau, wie wenn du zum ersten Mal da wärst. Und der Kontext, der ist extrem wichtig und das ist eine Stärke von uns Menschen. Wir können sehr viele Informationen verarbeiten. Und gerade eben, wenn es um Menschen geht, um Entscheide, die vielleicht über mein Schicksal, meine finanzielle Situation, meine, Weiterbildungs- oder Arbeitschancen oder auch im Sinn von Migration, Gefängnis, all so sensible Sachen, denke ich mir schon, dass wir den Menschen im Moment wahnsinnig unterschätzen. Vielleicht ist es sogar wirklich eben der Wunsch, ein bisschen schwierige Themen zu delegieren, im Wissen, dass eigentlich die Maschine für das gar nicht gedacht ist.
Das sind wir beim Thema Human in the Loop, oder? Und da würde jetzt kein in dem Fall, wenn wir in dem Fall bleiben, Kreditablehnung empfehlen. Und der Banker sagt nachher, ja, das stimmt, das lehnen wir ab. Und so wird nachher eigentlich aus einem empfehlungsbasierten System quasi so automatisch, dass der Mensch sich immer auf die Empfehlung verlässt. Und der Mensch ist ja in der Regel träge und faul und es ist anstrengend, noch selber zu denken und dann verlässt man sich automatisch einfach auf die Empfehlung eigentlich. Oder besteht die Gefahr nicht?
Mal, ich sehe die Gefahr genauso wie du. Also ich glaube, die Person hat mit der Zeit die Zeit nicht. Das wird dann auch mit eingerechnet. Also wo ist die Entlastung von dem System? Und sonst macht man ja die Arbeit doppelt. Das wäre ja irgendwie ökonomisch auch nicht so sinnvoll. Und dann glaube ich schon, wenn du dich gegen ein System entscheidest, dann gehst du natürlich ein Risiko ein, dass der falsch ist. Wenn das System falsch entscheidet, wird dir niemand einen Strick daraus ziehen. Also von dem her sehe ich auch nicht den Anreiz, so ein halbautomatisiertes System außer Kraft zu setzen. Ich glaube, wo das eher funktioniert mit den Empfehlungen, ist vielleicht beim Gesundheitswesen. Also dass man wie sagt, neben deinen Erfahrungen, neben der Literatur, kann dir das KI-System einfach die Bilder zum Beispiel noch kann viel mehr Bilder verarbeiten und kann dir dort noch zusätzliche Informationen geben. Also von dem her, es gibt sicher Anwendungsbereiche, wo das als Empfehlung funktioniert, weil du als Fachperson weißt, du hast verschiedene Quellen. Einfach ist jetzt übertrieben, aber ich würde jetzt mal sagen, so bei einem Kreditantrag glaube ich schon, dass man dann nicht gegen das System entscheidet. Oder eben auch bei sehr schwierigen Situationen wie bei einem Gefängnis. Das sind für mich alles so Beispiele, wo man es dann halt wirklich nicht einsetzen sollte.
Ich bin halt so ein bisschen auf dem automatisierten und halbautomatisierten auf dieser Unterscheidung, weil ja im neuen Datenschutzgesetz nur der Einsatz von vollautomatisierten KI-Systemen geregelt ist, aber nicht der von empfehlungsbasierten. Und wenn man davon ausgeht, dass sich die Mehrheit auf die Empfehlungen wird verlassen, sehe ich das relativ problematisch, dass man im Gesetz nur die vollautomatisierten Systeme behandelt.
Ja, ich habe es jetzt nicht gerade präsent, was im Gesetz steht oder was man sich dort überlegt hat. Ich glaube auch, es ist nur irgendwie ein rudimentärer Punkt. Generell wird das Datenschutzgesetz ist natürlich viel, ja, das ist für Daten und das ist nicht primär für künstliche Intelligenz. Also ich glaube, da haben wir eine Lücke. Die Schweiz oder die offizielle Schweiz tut ja im Moment beobachten. Das heisst, man plant im Moment nicht eine Regulierung. Ich denke mir aber trotzdem, dass wir die später nachziehen, dass es da doch ganz viele neue Anwendungsfälle gibt. Ich persönlich denke auch, dass eine gute Regulierung auch helfen kann, Vertrauen zu schaffen. Wir haben sehr viele sensible Bereiche. Denken wir an Gesundheit, denken wir an zum Beispiel Verkehr. Wir haben in ganz vielen Bereichen haben wir eigentlich Regeln, weil wir wie sagen, wir wollen einfach sicherstellen, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht um ist und dann können wir uns auf das auch verlassen. Und von dem verstehe ich nicht, warum das in diesem Bereich nicht auch möglich sein soll. Es ist sicher noch ein bisschen die Frage vom Ansatz. Also die EU tut eine Technologie quasi reglementieren. Das ist nicht so der Schweizer Ansatz. Aber es gibt sehr etablierte Juristinnen und Juristen, die auch sagen, auch in der Schweiz haben wir eigentlich Bedarf. Man müsste die bestehenden Gesetze in einzelnen Bereichen, eben wie Gesundheit, Verkehr und so, müssen wir vornehmen und schauen, wo ist es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäss, was müssen wir ergänzen. Und ich bin sicher, dass wir das in ein paar Jahren wirklich auch machen müssen. Und ich glaube, dass das für die Entwicklung der Technologien gut ist. Weil es geht eben nicht darum, etwas zu verbieten, sondern es geht vielleicht darum, wirklich zu sagen, wenn etwas sehr gefährlich ist, dann ist es sinnvoll, dass wir gewisse Anforderungen an die Systeme stellen.
Aber im Moment versucht die Schweiz vor allem eben über den Datenschutz digitale Sachen zu reglementieren und nicht zum Beispiel über Diskriminierung, wenn wir jetzt vom Einsatz von KI-Systemen reden.
Ja, genau. Und ich habe auch letztes Mal gelesen, dass das Diskriminierungsverbot oder dass das doch recht, wie soll man das sagen? Es ist nicht so scharf. Also es bringt wahrscheinlich im Alltag nicht sehr viel. Von dem her, ich glaube wirklich auch, dass wir Bedarf haben. Die Schweiz ist immer im Bereich Regulierung sehr zurückhaltend. Das entspricht unserer Kultur. Das gilt es zu respektieren. Es ist auch kein Problem, wenn wir ein bisschen später sind als vielleicht die EU. Ich glaube, was gefährlich wäre, wenn man einfach wie das Gefühl hat, das ist eine Technologie oder das sind neue Möglichkeiten, wo es keine Regeln braucht. Also das dann müssen wir vielleicht wirklich sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, um vielleicht doch zu sehen, dass es gewisse Vorgaben braucht. Und ich sehe auch nicht, warum als man Personendaten sollte regeln in einem Datenschutzgesetz, aber so etwas wie künstliche Intelligenz, die doch extrem viele Anwendungen hat oder eben zu halbautomatisierten oder automatisierten Entscheidungen führt, auch beim Staat, das darf man ja nicht vergessen, auch der Staat kann das ja nutzen, im positiven Sinn. Ich sehe nicht ein, warum man in diesem Bereich das Gefühl hat, man hätte keinen Bedarf.
Ein grosses Problem vor der Regulierung von KI sehe ich in der Globalisierung. Und zwar, was nützt es, wenn die Schweiz oder die EU ein Gesetz macht, das KI reguliert tatsächlich, aber die Anbieter kommen aus Amerika und diffutieren sich überhaupt gar nicht darum. Also wie kann man in einer globalisierten Welt eine vernünftige KI-Regulierung beschließen oder umsetzen?
Ja, ich glaube auch, dass man das nicht könnte. Das gibt es auch nicht bei anderen Themen. Man ist ja zum Beispiel auch dran, über die UNO zu probieren, autonome Waffensysteme zu verbieten. Und selbst das hat es schwer. Hat im Moment keine Mehrheit. Ganz grosse Staaten wie die USA sind dagegen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die Schweiz es unterstützt oder nicht. Aber ich glaube, wenn man ein Verbot herbekommt, dann sind es wirklich so ganz krasse Fälle, wo dann eher auch, wo man sagt, das hat auch in Bezug zum Völkerrecht oder zu den Menschenrechten, also dann ist sehr hoch angehängt. Was sicher noch positiv ist, ich glaube auch in den USA ist nicht mehr einfach so der wilde Westen ohne jegliche Regulierung. Also auch in den USA hat man auf Bundesstaaten eben in der letzten Zeit wirklich auch den Umgang mit Personendaten oder zum Beispiel auch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum hat man angefangen zu regulieren, zum Teil angefangen zu verbieten. Es ist ja jetzt so, das White House, aber auch das Parlament sind da an Vorlagen dran. Das ist nicht gleich wie in der EU, ist auch kein Problem. Sie gehen eher davon aus, man muss Transparenz schaffen und wer ein Anbieter ist und das Tool oder auch der Nutzer und das Tool verursacht einen gröberen Schaden, der kann eingeklagt werden. Und von dem her ist auch in den USA die Erkenntnis, dass gewisse Regeln nötig sind.
Ja, und Transparenz ist ja einfacher vorzuschreiben, als eine KI zu regulieren. Das könnte die Schweiz für sich machen. Und das habe ich sinngemäß in meinem letzten Newsletter zu KI auch geschrieben. Im Sinne von, wir müssen akzeptieren, dass es eine KI gibt und dass sie eingesetzt wird, dass sie nicht unbedingt korrekt reguliert ist oder hundertprozentig reguliert ist. Aber Unternehmen und Behörden, die die KI einsetzen, müssen das transparent machen. Und dann können nachher Kundinnen, Kunden, Bürgerinnen und Bürger immer noch entscheiden, was sie damit machen wollen.
Ja, grundsätzlich glaube ich auch, mit der Transparenz gibt es eine Verbindlichkeit. Oder? Man weiss, wo ist es wirklich drin. Wir können an dem lernen. Wir können vielleicht auch beim Staat Auskunftsbegehren stellen, um mehr darüber zu wissen. Wenn es transparent ist, überlegt man sich auch eher, kann ich dazu stehen, zu dieser Lösung. Das Wichtige ist vielleicht, und da vielleicht, wenn wir an Cookie-Banner denken, müssen wir uns immer bewusst sein, wir können nicht alle Informationen permanent verarbeiten. Das heisst, es ist dann vielleicht in der Umsetzung gar nicht so einfach. Wie kann man denn das so transparent machen, dass ich es verstehe, dass ich etwas mit dieser Information anfangen kann und dass es auch nicht einfach eine Zurückdelegation ist. Also, dass man, darum glaube ich, braucht es dann gleich noch mehr Regulierung. Also, wenn man einfach sagt, ich habe es ja transparent gemacht, dann hat er die Verantwortung ja selber auch nicht wahrgenommen. Also ich glaube, Transparenz ist wirklich eher in der Umsetzung. Man hat die Verantwortung wahrgenommen, man weiss auch, man kann belangt werden und man macht es einfach zusätzlich transparent, um auch, wenn Fehler auftauchen, wenn gewisse Anbieter vielleicht fragwürdig sind und so, dass man dort dann auch so ein bisschen eine Brücke nach außen hat, dass einem einfach jemand von außen kann sagen, hey, du hast aber ein problematisches Tool im Einsatz oder aufgrund von der wissenschaftlichen Erkenntnis wissen wir, dass das eigentlich ein ganz schlimmer Anwendungsfall ist. Und ich glaube, das ist generell auch wichtig, dass man vielleicht noch stärker wirklich auch mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Also für die ist das super spannend, die neuen Themen, dass man dort die Sachen auch als Unternehmen begleiten lässt. Dass man vielleicht sagt, wir machen ein Pilotprojekt, wir lassen das von unabhängiger Stelle anschauen. Und ich bin sicher, man kann durch das Produkt auch besser machen.
Also du meinst, dass quasi Gefahr besteht, dass eben nachher die Transparentmachung in den AGBs oder im Cookie-Banner versteckt wird, sozusagen?
Ja, es ist einfach wieder ein bisschen eine Gefahr, dass man wie sagt, ja, ich habe es so transparent gemacht und mit dem ist es erledigt. Mhm. Und wir als Nutzerinnen selber sind nachher wieder erschlagen von lauter Informationen, die man nicht versteht, wo man keine Wahlmöglichkeiten haben. Und dann ist halt, ja, dann ist der Nutzen auch ein bisschen eingeschränkt.
Genau. Ich habe eingangs gefragt, sind Algorithmen fair? Was wäre deine kurze Antwort auf die Frage?
Nein, die sind per se nicht fair. Die Frage ist, wie man sie einsetzt und vor allem, wo man sie einsetzt. Ich glaube, wo man sie einsetzt, ist das Allerwichtigste, weil es gibt Bereiche, wo man die Fairness nicht kann, mathematisch in ein Tool reinbringen. Also ist es wichtig zu sagen, der Kontext kann eine Maschine nicht erfassen, also hat die Maschine hier nichts zu suchen. Und im zweiten Schritt, wenn es am richtigen Ort ist, dann muss man sicher sorgfältig schauen, welchen Fairness-Begriff nutzen wir, so dass das Tool auch wirklich so funktioniert, wie wir findet, dass es dann zu einem fairen Ergebnis führt.
Ich glaube, das war schon die Zusammenfassung von unserem Gespräch. Danke für Marco und Elia, spannend war.
Herzlichen Dank, Reto, für deine super Fragen.
Danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.